Hoffmanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche.
Die heutige Folge wird von Olaf präsentiert. Olaf mit V. In meinem neuen Buch Die kleine Hoffmann – Einfach intuitiv kochen lernen, auf das ich an dieser Stelle gerne hinweise, denn es ist ein wunderbares, handliches Sachbuch, randvoll mit Küchenbasics, Tipps, Tricks und Grundrezepten für alle Könnensstufen, habe ich dem Thema Küchenwerkzeuge ein ganzes Kapitel gewidmet. Und die oberste Küchenregel lautet für mich Qualität statt Quantität. Und genau das ist auch die Unternehmensphilosophie von Olaf. Deshalb arbeite ich wirklich aus vollster Überzeugung mit Olaf, deren Kupferkernpfannen, Töpfe und Messer hochwertig verarbeitet sind und somit ein Leben lang halten sollen. Die Pfannen gibt es beschichtet und unbeschichtet. Das ist meines Erachtens einfach so ein bisschen Geschmackssache, womit man lieber arbeitet. Beschichtete Pfannen sind etwas bedienungsfreundlicher und man benötigt weniger Fett. Unbeschichtete Pfannen erfordern etwas mehr Übung, weil man eben erst warten muss, bis sich ein Krüstchen bildet und die zu bratenden Dinge sich von selbst lösen lassen. Plus man benötigt etwas mehr Fett. Aber Fett ist ja auch ein super wichtiger Geschmacksträger. Ich verwende seit einiger Zeit sowohl die beschichtete Pfanne von Olaf, habe aber beispielsweise auch den tollen Wok, indem ich gerne nach dem Grundprinzip, das ich auch in meinem Buch erkläre, Wok-Gemüse wokke. Eine meines Erachtens total unterschätzte, leckere und sehr einfache Technik. Und in der unbeschichteten Version mache ich das und ich liebe beides. Zudem besitze ich auch einen Olaf-Topf, der sich genau wie die Pfannen durch eine großartige Leitfähigkeit auszeichnet. Und das wiederum spart Energie und ist somit klimafreundlicher. Auch das Chefmesser kann ich quasi aus erster Hand empfehlen. Das Besondere an Olaf ist die hochwertige Verarbeitung und der Wiederbeschichtungsservice für die Pfannen, denen so eine lange Lebensdauer garantiert ist. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, schaut doch mal im Olaf-Online-Shop vorbei unter www.myolaf.com, also wie Englisch my, Olaf zusammengeschrieben.com und mit dem Code Hoffmann10, Hoffmann, erster Buchstabe groß, 10, bekommt ihr einen 10% Rabatt auf eure Bestellung. Das Ganze verlinke ich euch natürlich auch nochmal in den Shownotes und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich muss euch sagen, die heutige Folge ist was ganz Besonderes für mich. Ich habe meine Eltern in meine Küche eingeladen. Also es sind diesmal 3 Hoffmanns in Hoffmanns Küche. Und ich wollte das schon lange machen. Meine Eltern waren jetzt eben in Berlin zu Besuch, nachdem sie beide doppelt gegen Covid geimpft wurden. Und das war der erste Besuch nach 2 Jahren. Und es war natürlich sehr schön, uns wiederzusehen. Und für mich ist diese Folge deshalb auch so wichtig, weil ich auch einfach die Erinnerungen und die Erfahrungen meiner Eltern dokumentieren wollte, sowohl in Bezug auf meine eigene Prägung, meine eigene Sozialisierung mit dem Thema Wertschätzung, Wertschätzung von Lebensmitteln, aber auch insgesamt dem Wertschätzungsgedanken, natürlich auch verknüpft mit der Erlebniswelt meiner Eltern, die beide noch am Ende des Kriegs, des Zweiten Weltkriegs geboren wurden. Und ich glaube, es ist wirklich eine sehr spannende Folge geworden. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem sehr privaten Einblick in Hoffmanns Küche. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich sehr. Ich habe nämlich heute noch 2 Hoffmanns in meiner Küche. Und zwar meine lieben Eltern, Uta und Peter, die gerade in Berlin zu Besuch sind. Und ja, wer mir schon länger folgt und meine Arbeit, da sind sie vielleicht hier und da schon mal in verschiedenster Form aufgetaucht, sowohl in meinen Büchern. Meine Mama war schon mal in meinem alten Podcast Vegan Queens zu Gast. Und ich habe mir gedacht, ich nutze heute einfach mal die Gelegenheit und möchte mal ein Gespräch aufnehmen. Wir haben gerade, es geht ja auch immer ums gemeinsam Essen im Podcast, wir haben schon ausgiebigst gefrühstückt heute Morgen mit vielen Leckereien. Und jetzt sind wir aber eigentlich schon fertig mit dem Frühstück. Und ja, schön, dass ihr in meiner Küche seid. Erstmal herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Wir haben die Küche ja jetzt auch zum ersten Mal gesehen.
Das stimmt, ja.
Genau. Und das Frühstück war köstlich.
Ja, war gut, ja.
War sehr wunderbar.
Genau, und meinen Vater kennt ihr vielleicht auch, kennt ihr, wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt, zumindest akustisch, weil er auch das Intro gesprochen hat. Und genau, er nickt. Ja, also ich möchte gern, also der Leitfaden ist schon so ein bisschen das kulinarische Thema natürlich und viele ZuhörerInnen wissen, dass ihr mich auch einfach sehr stark kulinarisch geprägt habt zum Positiven und ich würde gern mit euch heute auch so ein bisschen natürlich über eure eigene Kindheit und über den kulinarischen Werdegang und womit ihr so aufgewachsen seid, sprechen. Vielleicht fangen wir einfach am Anfang an. Ihr seid ja beide noch am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, also 1941 und 1943. Da gab es ja erstmal nicht so viel zu essen, oder? Wie war das so in der frühesten Kindheit?
Also ich musste als Kind nicht hungern. Also wir hatten schon immer genügend zu essen. Ich habe nicht hungern müssen, aber es war natürlich sehr einfach. Also nach dem Krieg hat man zum Beispiel auf dem schwarzen Markt natürlich tauschen können, was eigentlich verboten war.
Haben das deine Eltern auch gemacht?
Eher wenig. Die haben so innerhalb der Nachbarschaft eher getauscht oder mit Bekannten eher was ausgetauscht. Mit Lebensmitteln weiß ich es jetzt nicht genau, aber mein Vater hat zum Beispiel gegen einen Fotoapparat einen Kiosk eingetauscht.
Das ist ein beachtlicher Tausch. Also ja. Er hatte den Fotoapparat
und er hat für den Fotoapparat einen Kiosk bekommen. Und da haben meine Eltern dann zum Beispiel nach dem Krieg, nachdem es ja so wenig gab und mein Vater Verbindungen zu Büchern hatte, haben die nach dem Krieg eine Leihbücherei eingerichtet. Öffentliche Bibliotheken gab es ja nicht.
Im Kiosk.
Genau. Ich war noch zu klein, später, wie ich etwas größer war, durfte ich auch Bücher einbinden. Das ist heute noch eine Tätigkeit.
Sehr gut, sehr perfekt.
Eine Tätigkeit, die ich gerne mache. Und die wurden also in ein sogenanntes Taunpapier eingebunden und beschriftet und nummeriert und dann ausgeliehen für, weiß ich nicht, 10 oder 20 Pfennig.
Und du hast ja auch, und so, es gibt ja auch in unserer Familie, Papa darf auch gleich was sagen, ich wollte es nur noch zu Ende führen, du hast ja auch so Familienrezepte sehr schön archiviert. Wir haben ja, so, bei euch daheim gibt es quasi dieses, also du hast ja auch ins Rheinische oder sozusagen ins Hochdeutsche geschrieben, weil die teilweise noch in Altdeutsch verfasst waren. Und da sind ja auch so Kriegsrezepte dabei. Ne?
Ja,
aber sind die jetzt von mütterlicherseits, von der Oma?
Die sind alle von meiner Familie mütterlicherseits.
Aber hast du das von meiner Mutter nicht auch? Dieses Wachstuchheft? Wo sie denn?
Nee, gibt es da auch?
Das waren die Rezepte von meiner Mutter.
Ja, hat wahrscheinlich deine Schwester.
Möglich.
Ich hab's nicht. Leid. Ja. Ich muss mal fragen. Nein. Aber wie kann man sich, also das kann man sich vorstellen, gell? Ich habe gesagt, da ist auch quasi eine vegane Ersatzleberwurst.
Ja, ich weiß das Rezept natürlich nicht auswendig, aber.
Viel Hefe, irgendwas mit Kartoffeln.
Hefe, Semmelbrösel, solche Sachen waren da drin.
Wie war das bei euch daheim?
Ganz anders. Also ich bin ja die ersten 3 Jahre von 41 bis 44 waren wir die meiste Zeit in Ostpreußen. Mhm. Bei den Großeltern, also bei den Eltern meiner Mutter.
Und da hat bis 1944 hat man vom Krieg nahezu nichts gemerkt.
Das heißt, ihr wart einfach da, weil es da besser war?
Wir waren immer, weil es da besser war. Der Vater war im Krieg. Sie hatten zwar schon eine Wohnung in München, aber wir waren die meiste Zeit da oben. Und da war Milch und Honig, also das war, es war alles da. Und bis dann 1944, da hat man selbst in Ostpreußen gemerkt, da spielt sich irgendwo was ab. Die Russen kommen immer näher und dann haben wir uns versucht, nach München durchzuschlagen, sind dann in der Nähe von Meißen hängen geblieben, was hochinteressant war. Wir durften nämlich dann aus der Ferne noch den Angriff auf Dresden miterleben.
Erzähl das doch mal kurz, weil du hast mir das schon öfters erzählt und ich finde das einfach so eine Wahnsinn, weil du sagst auch, das ist eine deiner ersten Kindheitserinnerungen.
Ja, sehr starke Kindheitserinnerungen.
Also dieser verheerende Bombenangriff auf Dresden.
Ja, ja, erst war das auch sehr schön, das war eine Jugendstilvilla, wo wir da gelandet sind, direkt neben der Elbe. Es war unwahrscheinlich lauschig und es war auch, man hat auch vom Krieg eigentlich nichts gemerkt. Eben.
Aber sag mal ganz kurz, wie kann man sich das vorstellen? Also ihr wart ihr quasi auf der Flucht oder wie seid ihr in dieser Villa? Also
wir wollten eigentlich zu unserer Wohnung nach München durchfahren, sind aber dann ging es plötzlich in Riesa nicht mehr weiter. Wir mussten also auf ein Dorf. Und da sind wir einquartiert worden und dann eben in dieses wunderschöne Haus da gekommen.
Also einquartiert, aber ihr wart da bei einer Familie, oder?
Wir waren bei einer Familie.
Das wurde einfach Miete gewohnt. Dass,
ja, ja. Okay, dass das war, irgendwie ist das organisiert worden, wie weiß ich nicht mehr so genau. Da hat es mir auch sehr gut gefallen und bis dieser Angriff dann im Februar da 45 auf Dresden kam und da ist dann alles durcheinander gegangen. Da sind dann auf den Straßen waren die Leute da mit viel mit Pferdefuhr. Das war eine Riesenflucht. Mir hat am meisten gestunken, dass der Kindergarten zugemacht wurde, weil da sind nämlich auch Flüchtlinge reingekommen.
Du warst dort im Kindergarten?
Auch. Ich war dort auch im Kindergarten und von der Hausfrau, die Köchin, die hat eine Büste vom Hitler zertrümmert auf der Kellertreppe.
Echt, das weißt du noch?
Das weiß ich, das war sehr beeindruckend. Und meine Schwester ist im Kindergarten gelegen, im Kinderwagen gelegen, nackig. Zugedeckt, weil die haben sie so schnell in den Kinderwagen bei diesen Angriffen reingeschafft, dass wir vergessen haben, die anzuziehen. Mhm. Das sind lauter so nette Erinnerungen. Naja, und dann haben wir aber irgendwann...
Weil du hast mir das erzählt, ne? Du weißt richtig noch, dass sich quasi wirklich der Himmel verdunkelt hat.
Der Himmel, der war feuerrot. Das waren, glaube ich, so 30 Kilometer oder sowas war das weg. Oder also das war irrsinnig, war das. Ne? Und wir hatten natürlich die ganze Nacht und dann den Tag drauf auf die Flugzeuge da. Gehört. Ne? Die sind immer der Elbe entlang geflogen, weil das
also
war gute Markierung.
Angst, dass es da auch Angriff
ja, natürlich, gibt. Natürlich.
Aber war nicht in
Markierung. Aber wir waren nicht. Ne? Und wir haben dann sehr schnell nach diesen Angriffen haben wir dann einen Zug nach München bekommen. Inzwischen sind auch meine Großeltern, die sind natürlich geflohen dann.
Aus Ostpreußen.
Aus Ostpreußen, meine Großmutter und meine Tante, die sind schnell durchgekommen, die sind noch mit dem Zug bis zu uns durchgekommen. Und mein Großvater war verschwunden. Und dann haben sie immer geheult, die Frauen alle miteinander, wochenlang. Und nach 3 Wochen stand er plötzlich bei uns in der Tür und hatte gefragt, habt ihr nicht ein Zigarrchen für mich?
In München?
Nein, das war dann noch oben in Zehren. Zehren hat das geheißen. Da. Und dann sind wir alle gemeinsam nach München. Da hatten meine Eltern schon eine Wohnung und da sind wir dann als Erste untergekommen. Und mein Großvater, was das Schöne ist, es war ein guter Beamter, der alles verloren dann in Ostpreußen oben. Aber er ist sofort in München wieder auf die Regierung gegangen. Er hat gefragt, braucht er nicht einen Lehrer? Obwohl er schon 65 Jahre alt war. Und der hat auch sofort eine Stelle bekommen und ist dann in der Nähe von Traunstein-Mühldorf ist er dann auf eine Lehrerstelle gekommen.
Aufs Land. Ja.
Aufs Land hat die Kinder fast überhaupt nicht verstanden und war dann noch 3 Jahre Schulleiter. Also er war dann, bis er 68 war, war er dort in der Schule. Und was das irre war, meine Großmutter konnte sehr gut hamstern. Die hat dann öfters für uns hat die Sachen bei den Bauern gehamstert.
Also sie für die, vielleicht kurz erklären für die Leute, die das nicht mehr kennen, den Begriff. Also das war ja wirklich, gut, letztes Jahr wurde auch ein bisschen gehamstert, als Covid kam, aber es ging ja wirklich vor allem darum, dass die Stadtbevölkerung, die ja vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg eben sehr, sehr viel schlechter versorgt war als auf dem Land, dass die Leute wirklich aufs Land gefahren sind, um eben auch teils mit Tauschgeschäften oder halt auf Almosen gehofft haben, versucht haben, von den Bauern Lebensmittel
zu bekommen. Und weil sie eben dann da auf dem Landrasen eben auch die Frau Hauptlehrer war, da hat sie immer gesagt, ja, für die Frau Hauptlehrer, da haben wir schon noch ein paar Ohren, ein bisschen Butter und so weiter. Mhm. Und also das war, obwohl die alles verloren hatten.
Also man war klar im Vorteil, wenn man organisieren und sich durchwursteln konnte.
Die hat sich mit den Bauern sofort verstanden. Mhm. Mein Großvater hat da größere Schwierigkeiten gehabt. Mhm.
Mhm. Aber das heißt, ihr habt eigentlich beide selber nicht Hunger erlebt,
so in der Stadt schon, doch, da war es schon, meine Mutter, die hat da schwer improvisieren müssen und vor allen Dingen, die hat meinen Vater immer eher verwöhnt und die ist dann auch, die hat TB bekommen und ich vermute, weil sie zu wenig gegessen hat.
TB ist
Tuberkulose. Offene Tuberkulose, die muss dann in ein 48 sogar mal ein paar Monate musste die dann irgendwie außerhalb von München war die zur Erholung da draußen, da hatten wir die Mutter gar nicht mehr.
Das hast du ja auch gesagt, ne? Dass du eher auch, Mama, das Gefühl hattest, dass die Eltern sich eher selber ein bisschen vom Mund abgespart haben, um die Kinder zu versorgen.
Das war bei uns auch so. Mein Vater hat nach dem Krieg ziemlich schnell eine Stelle in einem Verlag bekommen, der von den Amerikanern die Lizenz zu drucken gekriegt hat oder zu verlegen und zu veröffentlichen. Dann hat meine Mutter diesen Kiosk mit der Leihbücherei geführt und er ist mit dem Fahrrad in den Verlag gefahren und er hat jeden Morgen zwei gekochte Kartoffeln mitgekriegt. Mhm. Und die mussten ihm den ganzen Tag reichen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass er einmal heimgekommen ist und mit dem Fahrrad gestürzt war, weil er so einen Schwächeanfall bekommen hat, weil er einfach zu wenig gegessen hatte und da, ich weiß nicht mehr, sich das Knie aufgeschlagen hat oder sowas.
Mhm. Mhm. Aber du hast ja auch schon in dem anderen Podcast, wo ich mal mit dir gesprochen habe, auch von dem Erfindungsreichtum erzählt, ne? So Sachen wie Brennnesselspinat oder dass man irgendwie, dass die Turbine, meine Oma, Spitzname Turbine, eine sehr umtriebige Frau, dass die in Bierflaschen Zwetschgen eingemacht
hat. Ja, es gab keine Einmachgläser, die hat sie dann in Bierflaschen eingeweckt, die Zwetschgen. Oder sie hat in der Wohnung Schnüre gespannt und da die Apfelringe getrocknet. Oder meine Großmutter, die einen großen Garten hatte.
Die hat ja wirklich selbstversorgermäßig.
Die hat
ja auch Tiere sogar.
Genau, die hat alles Mögliche angepflanzt und hat auch Tiere gehalten. Die hat also Kaninchen gehalten, die hat Schafe gehalten, Enten, Hühner.
Hat die selber geschlachtet?
Die hat selber geschlachtet.
Mhm. Die war zwar. Aber die Schafe auch nah, die größeren Tiere wahrscheinlich.
Es waren Milchschafe.
Ach so.
Also ich weiß nicht, ob die geschlachtet worden sind. Ja, vielleicht sind sie auch mal geschlachtet worden, das weiß ich jetzt nicht. Aber die Hühner oder Puten hat sie auch gehabt. Mhm. Die hat sie, also das Geflügel hat sie selber geschlachtet.
Das war quasi in Grünwald, was heute eher so ein Nobelstadtteil von München ist.
Damals war es eher noch ein Dorf.
Ja, Wahnsinn. Aber natürlich auch ein Glück, diese Möglichkeit damals zu haben.
Ja, natürlich. Wir haben später dann waren wir jedes Jahr an Weihnachten an einem der Feiertage bei meiner Großmutter und sie hat eine Truthahn geschlachtet und da gab es dann den Truthahn. Das war schon was sehr Besonderes.
Und bei uns war es insofern etwas tragisch, weil meine Mutter, die wollte so Gewerbelehrerin mit Kochen und was weiß ich, alles Mögliche werden. Und die hat auch eine Ausbildung auf einem Gut in Großbritannien, in Ostpreußen gemacht. Ich habe das als Kind also völlig verrückt gehalten, da Großbritannien in Ostpreußen.
Der Ort hieß
Großbritannien. Und das hat sich dann hinterher, habe ich den alles rausklamüsert, das war Das war eine so Art eine, naja, die Kolonialisten, die ersten, die haben das danach genannt. Und wie meine Mutter zur Ausbildung dort war, das war dann eine Schweizer Familie in Großbritannien in der Nähe von Tilsit. Also das war so ein völlig bizarres Ding. Und, und da ist es natürlich mit, die haben eine riesen Molkerei gehabt, die haben eine Brennerei gehabt. Und das war meine Mutter eben gewöhnt und die war also es beim Kochen gewöhnt auch, aus dem Vollen immer zu
genau,
nehmen.
Genau, da komme ich gleich dann noch drauf zu sprechen. Genau, also der ostpreußische Teil der Familie, da haben sich ja die Tische auch in meiner Kindheit noch immer eher gebogen. Ne? Ja, also da ging es immer um... Aber hat sie das hat sie dann nicht zu Ende gemacht, oder was? Oder
da nein, das hat sie Krieg, nicht zu oder? Ende gemacht. Ich starb aus einer Familie, die alle nicht zu Ende machten.
Aber... Also genau, die Omi, also quasi deine Mutter, also ne, auch womit ich noch, also es spielte eine irrsinnig große Rolle, auch bei Familienfesten, also wirklich, auch wenn ich so denke, das war eine einzige Völlerei. Also
richtig.
Es war, aber nichtsdestotrotz, und das zieht sich ja durch, und das ist ja auch das, worüber ich heute Bücher schreibe, es wurde ja trotzdem nichts verschwendet. Es wurde da wirklich aufgefahren bei diesen Familienfeiern.
Uns wurde nichts weggenommen.
Also ich muss das kurz erklären, zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir früher immer bei der Omi oder noch beim Opa, als der noch gelebt hat, und dann gab es schon mittags einen Gänsebraten.
Den der Vater gemacht hat.
Ja, und dann ging das quasi fast nahtlos über in ein Kaffee und Kuchen, wo es aber auch noch Kuchen gab. Es hätte ja eh auch schon Weihnachtsplätzchen gegeben, aber es gab obendrauf noch Stollen und was weiß ich.
Mohnkuchen.
Der berühmte Mohnkuchen. Und dann, wenn man Glück gehabt hat, gab es am Nachmittag noch einen Spaziergang, um so ein bisschen zu verdauen. Und dann ein opulentes Abendessen, also mit Heringssalat, Eiersalat, Aufschnitten aller Art, wahrscheinlich Würstchen.
Kartoffelsalat mit Mayonnaise.
So viel Mayonnaise. Und ich kann mich wirklich erinnern, auch so als Kind, also ich war immer so voll nach diesem Tag. Das hat man am 24. meistens auch schon gut gegessen.
Abends.
Und es gibt ja wirklich diese Geschichte auch von meinem Bruder, als der als Kind bei der Omi, dass sie auf ihn aufgepasst hat, dass der sich wirklich auch mal übergeben hat.
Einmal, fast jedes Mal.
Wirklich? Ja. Mehrmals? Weil sie ihn so gefüttert hat?
Jedes Jahr.
Ach so.
Jedes Jahr.
Ja, und ich habe wirklich auch ganz frühe Kindheitserinnerungen, wo die Omi versucht hat, mir irgendein Essen in den Mund zu stopfen.
Ehrlich?
Ja.
Das weiß ich noch sehr gut, und im Gegensatz zu deinem Bruder hast du es verweigert. Er hat sich alles reinstopfen lassen und du hast den Mund zugemacht, wie versperrt, und hast es total verweigert. Was die Omi natürlich nicht
es war irgendwie wild.
Ja,
aber sie hat einfach so wahrscheinlich aus dieser Zeit...
Das war ein großer Einschnitt für sie.
So wichtig. Und sie war ja dann, als ich noch in München gewohnt habe, bevor ich nach Wien gezogen bin, so Anfang der 2000er, war sie ja dann im Altenheim in Schwabing. Und ich habe ja um die Ecke in Schwabing gewohnt. Und dann hat sie ja dort immer die festen Mahlzeiten bekommen. Und man muss dazu sagen, meine Großmutter, die fand das ganz gut im Altenheim, weil sie hatte so das Gefühl, sie wird auch bedient. Ne? Es hat ihr schon gefallen. So. Und sie war da auch sehr sozial und hat hier und da. Und
wollte aber nie ins Altenheim.
Ja, aber als sie dort war, also sie war wirklich, war da sehr... Und sie hat dann aber eben aus dieser Generation... Also sie konnte auch nicht zum Beispiel sagen, wenn jetzt an Weihnachten sie bei einem ihrer Kinder war und es hätte aber im Altenheim auch einen Entenbraten gegeben, dann hat sie sich den noch beiseite legen lassen und aufheben lassen. Und ich weiß noch, ich habe ja damals die Ausbildung in München gemacht und klar, ich hatte nicht viel Geld, aber die hat mir dann immer Resteln aufgehoben. Und dann bin ich, glaube ich, einmal die Woche hin und da hat sie mir immer jede Semmel, die übrig war, und damals habe ich auch noch Fleisch gegessen, und jedes Wurstradel und so hat sie mir dann immer in so eine Tüte gepackt. Also es war ganz, ganz wichtig,
Essen
zusammenzuhalten und nichts zu verschwenden. Ne?
Wie der Peter sie besucht hat, dann kam er auch manchmal heim und dann hat er Gläser mit Suppenresten dabei und kleine Butterstückchen. Also sie hat alles gesammelt.
Doch, das war super.
Ja, das muss man sich... Wie war das? Also, weil ich weiß schon, und ich meine, das ist ja heute wieder ein großes Thema, weil wir ja einfach alle viel zu viel Fleisch und viel zu viel tierische Produkte essen. Also in eurer Kindheit war schon das eher noch so das klassische Sonntagsbratenmodell, oder?
Ja,
das
ist wirklich also bei, ganz, uns ja,
bei uns auch.
Ganz selten ja, Fleisch.
Bei uns auch. Und was es eben bei uns auch gab, im Gegensatz zu heute, was eigentlich so ja, bei vielen Leuten in Vergessenheit geraten ist oder so, wir haben auch Innereien gegessen.
Und also
wir
das,
haben
das auch gern Nose gegessen. To Tail nennt ja, man das heute. Ja, also das alles,
wir haben das, ja es gab Kutteln in einer sauren Soße und es gab zum Beispiel Nieren. Es gab
das
Herz.
Das war dann halt Herz, billiger, ne?
Das war billiger. Es gab Herz. Und das war ein Herz, es ist ein Muskelfleisch und das war mager und als Braten. Das ja, war wunderbar. Also sowas machen die Leute kaum noch.
Und der Vater hat immer das größte Stück bekommen.
Das weiß ich gar nicht.
Oder? Meist also bei, war das bei euch so?
Bei mir war es eigentlich wurscht, weil ich habe eigentlich Fleisch als Kind gar nicht gern mögen. Das war das Witzige. Ah, ja. Also, die Soßen waren mir immer viel wichtiger.
Also bei uns hat der Vater vielleicht das größte Stück bekommen, aber es war dann auch so, dass wir, wenn wir gerade sehr Lust auf Fleisch gehabt haben, dass er uns was abgegeben hat, weil er hat sich immer gefreut, wenn es den Kindern geschmeckt hat. Er hat immer gesagt zu meiner Mutter, schau, wie es dem Kind schmeckt. Das Kind muss noch was kriegen.
Aber du hast mir zum Beispiel auch erzählt, aber vielleicht war das noch früher oder vielleicht war das direkt nach dem Krieg, irgendwas von einem Riegel Schokolade, den du dir eingeteilt hast über die Woche. Weil, also ich finde einfach diese Sachen so interessant, weißt, weil heutzutage, das ist so völlig normal, dass wir in den Supermarkt gehen, Kaffee, Schokolade, sowas immer da ist.
Ja, das ist klar.
Und,
also wir haben manchmal haben wir ein 50er, also 50 Pfennig bekommen und haben eine, wie hieß es noch? Ja, es war ein Riegel mit fünf eingeteilt, also wie wenn man fünf Pralinen aneinander hängt, aber mit verschiedenen Füllungen. Und keiner, außer meiner Mutter, hat keiner gern Marzipan gegessen. Kinder mochten kein Marzipan. Wir mochten alle als Kinder kein Marzipan. Das heißt, dass meine Mutter immer das Stück mit dem Marzipan gekriegt hat und in den anderen Pralette hieß es. Pralette. Und in den anderen Stücken, da war dann irgend so Schokoladencreme oder sowas. Das haben wir viel lieber gegessen als Marzipan. Meine Mutter hat immer das Marzipan essen müssen.
Das habt ihr euch dann über Tage aufgeteilt?
Ja, ich meine, über Tage vielleicht nicht, weil wir waren ja dann schon zu viert.
Ja, gut,
also wenn du ja, fünf
gut.
Stück...
Ja, ja, gut, verstehe.
Da bleibt dann über Tage nichts übrig. Aber wenn dann Besuch kam und hat uns, also wir waren drei Kinder und wir haben zusammen eine Tafel Schokolade gekriegt, das war ein ungeheures Geschenk.
Könnt ihr euch erinnern, ihr seid ja dann wirklich in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen, wann so diese Wirtschaftswunderzeit, dass es irgendwann einfach wieder mehr gab, wann
da
es
habe
so
ich
angefangen
ein
hat?
Sehr schönes Erlebnis habe ich gehabt. Ich habe dann mit 10 Jahren, also 51, habe ich dann Erstkommunion gehabt, damals war ich noch katholisch. Und da habe ich zu meiner Erstkommunion 15 Schachteln Pralinen bekommen.
Wow.
Ja, wir haben nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Als 10-Jährige, das muss ich mir vorstellen. Aber da war es einfach, da hat man es das erste Mal wieder so richtig gerade.
Da wollte man das auch dann
zeigen, dass man wieder was hat. Ne? Also das hat mich damals sehr erschüttert. Es war grauslich.
Also gleich nach dem Krieg war es ja so, dass wir in der Schule die sogenannte Schulspeisung bekommen haben. Wir hatten, also alle Kinder haben irgendein Geschirr mitgebracht, irgend so ein Henkeltopf. Also ich weiß noch, ich hatte dieses Geschirr von meinem Vater noch.
Vom Krieg.
Das war ein bisschen nierenförmig aus Metall und so.
Da war der Deckel, den hat man abnehmen können und das haben dann gleichzeitig wie eine Suppenschüssel.
Ja, aber es war länglich natürlich.
Das sogenannte
Kochgeschirr. Und das Kochgeschirr hat man mit in die Schule genommen. Und dann gab es manchmal Suppen, manchmal gab es Kakao. das, meistens waren es so mehr flüssige Sachen, die man gekriegt hat. Hin und wieder hat man ein Stück Schokolade gekriegt. Manchmal hat man auch so Malzbonbons gekriegt. Und ich glaube, dass das für die Eltern schon eine große Entlastung war, dass die Kinder zusätzlich in der Schule dann versorgt worden sind.
Das gab es noch in den ganzen 40er Jahren, also so bis 50 oder so.
Das gab es länger, weil ich bin ja erst 49 in die Schule gegangen.
Ach so, ja, ja.
Und das gab es mindestens bis, also in der, was man jetzt Grundschule nennt, ich glaube, das gab es bis 53.
Bei meinem Großvater, wie der da auf dem Land da noch Schulleiter war eben, die kamen immer in großen, in großen Gefäßen, diese Speisung wurde eben an und wurde dann verteilt.
Ja, so große Kessel.
Mit so große Kessel waren das. Und weil man ja da an der Quelle gesessen ist, da wenn es dann Schmankerl gegeben hat, da ist dann schon
ein bisschen was abgezweigt
für die Verteiler. Also es war, ja stimmt, es ist gut, dass du das erwähnst.
Ja, das war für die Eltern schon eine große Hilfe, dass die Kinder da was gekriegt haben.
Also es hat jetzt nichts mit Essen zu tun, aber das interessiert mich, weil das hast du mir auch mal erzählt. Und das finde ich natürlich auch spannend, mit euch darüber zu sprechen, weil du hast mir mal erzählt, dass natürlich auch nach dem Krieg, dass ihr auch in der Schule Filme anschauen musstet über KZs und
das war dann aber schon später.
Das war später.
Also da war ich schon im Gymnasium.
Das war im Gymnasium, genau.
Ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
War das von den Alliierten eine Maßnahme? Oder
doch, das war ein ganz berühmter Film. Das war ihr wahrscheinlich
auch. Das war ein bestimmter Film, der da gezeigt wurde.
Ich weiß nur, dass...
Wie hieß der?
Bei Nacht und Nebel. Aber ich weiß nur, dass...
Aber ein einziges Mal.
Also ich weiß nur, dass wir das also nicht so als Filmvorführung in der Schule gesehen haben, sondern die gesamte Schule...
ist ins Kino gegangen.
Einige hundert Kinder. Wir sind gemeinsam in ein Kino gegangen, das es gab. Und dort in diesem Kino haben wir den Film gesehen.
Es war aber mit Abstand das einzige Mal, wo wir wirklich mit sowas konfrontiert worden sind. Wirklich mit Bilddokumenten. Sonst ist ja auch im Unterricht das ziemlich unter den Tisch gekehrt worden.
Es waren ja einfach unsere Lehrer alle unmittelbar noch betroffen von der Zeit.
Absolut.
Das will ich euch natürlich auch fragen.
War das kein Thema.
Ihr ja auch zu der Generation gehört, die ja sozusagen auch die 68er-Generation ist, die ja auch also einfach damit aufgewachsen seid und ja auch in der eigenen Familie. Ne? Also das durchaus, und ich meine, ich habe da auch öfters schon offen drüber geredet, vor allem auch in deiner Familie, sehr viel... involviert auch im Dritten Reich, sehr viel Engagement, dass da Menschen einfach in ihren Posten geblieben sind. Wie habt ihr das dann so, als ihr älter geworden seid, habt ihr das dann stärker wahrgenommen?
Sobald ich irgendwie an Quellen hingekommen bin, es war zum Beispiel der SS-Stab von Eugen Gogon, das war so Mitte der 50er Jahre, habe ich gelesen, also ich habe mich sehr informiert gefühlt. Und das Schöne war ja, das muss ich erzählen, da waren wir dann mal bei den Großeltern in Grünwald, die eben doch sehr involviert waren im Dritten Reich. Und da war noch ein Onkel von dir war da, gell?
Ein Großonkel.
Ein Großonkel, der sogar beim Marsch auf die Feldherrnhalle damals dabei war. Und die haben dann so ganz sehr positiv über das Dritte Reich geredet. Und ich habe plötzlich an meinem Schienbein, habe ich was verspürt. Was ist denn da los? Haut mir die Uta ständig ans Schienbein. Ich soll doch nicht weiterreden und so weiter. Das habe ich dann erst hinterher kapiert, warum das da nicht auf den Tisch kommen sollte, weil die eben so wahnsinnig da mit involviert waren. Ne?
Aber ich kann mich schon erinnern, also bis hin zu auch in meiner Kindheit, dass du auch immer wieder sehr starke Diskussionen auch mit der Turbine, mit meiner Großmutter hattest, an Esstischen, weil, ja, wie soll ich sagen, ich glaube auch, also das ist jetzt natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber natürlich diese Generation von ihr jetzt, die natürlich so ihre besten jungen Jahre in dieser Zeit hatten, ne? Und das sehr wahrscheinlich für Sie auch das zu verstehen oder da quasi alles,
Es war so, dass ich vieles erst später verstanden habe. Ich habe, also meine Mutter ist eben mit ihren zwei Brüdern eben wirklich in einer Nazi-Familie aufgewachsen, mhm. weil eben meine Großmutter schon sehr engagiert war.
Sehr früh für einen
sehr
Hitler.
Früh.
Eine Hitler-Verehrerin, kann ja. man so
ja,
sagen.
Absolut.
Das ist eine Hitler-Verehrerin, sie hat auch Gedichte geschrieben. Wir haben in ihrem Nachlass ein Büchlein gefunden, wo sie auch Gedichte über ihn geschrieben hat. Und
eine Führereiche gepflanzt.
Bitte, warum fällt es
Entschuldigung, in der Prinzipie.
Und zur Geburt ihres jüngsten Sohnes hat sie im Garten eine Hitlereiche gepflanzt.
Was ist denn eine Hitlereiche? Also die war ihm gewidmet, oder?
Ja, die war nicht gewidmet. Nein, die war ihm gewidmet. Die war ihm gewidmet. Und meine Mutter hat dann irgendwann mal erzählt, sie hat dann, also die Großmutter hat dann die Untergetauchten und die Flüchtlinge versorgt. Und ich habe mir überlegt, was gab es denn da?
Nach dem Ersten Weltkrieg, oder?
Was gab es denn da für Flüchtlinge? Also ich habe mir nicht vorstellen können, was es da in den 20er Jahren für Flüchtlinge gab. Bis ich dann durch Nachfragen dahinter gekommen bin, dass das die Hitler-Anhänger waren, die nach dem Putsch 1923 natürlich untertauchen mussten. Und die Familien von diesen untergetauchten frühen Nazis, die waren zum Teil nicht gut versorgt. Und meine Großmutter hat also gekocht für die sie kannte, und hat diesen Familien dann Essen gebracht. Oder sie hat genäht und gestrickt für die Kinder von diesen untergetauchten Nazis. Und das waren die Flüchtlinge. Aber ich habe das damals, wie ich das erste Mal gehört habe, überhaupt nicht verstanden, wen sie meint.
Ich finde das erstaunlich, weil auch als ich das so die ersten Male öffentlich geteilt habe, in vielen Familien ist das ja total tabuisiert. Also viele wissen ja gar nichts drüber. Wann hat das so, weil wie du sagst, du hast irgendwann nachgefragt, wann hat das angefangen, dass ihr da beide irgendwie also nachgeforscht habt?
Bei uns war insofern so lustig, meine Mutter wusste nicht einmal, dass mein Vater in der Partei ist. Da kamen nämlich plötzlich 45 zu uns irgendwelche Leute in die Wohnung, das war in so einem kleinen Häuserl da am Rand von München, und haben gesagt, sie wollen sich mal die Wohnung anschauen von uns. Dann sagt sie, ja, wie kommen Sie da drauf? Ja, ob die Wohnung vielleicht beschlagnahmt wird. Wieso? Ja, ihr Mann war doch in der Partei. Meine Mutter ist erst völlig aus allen Wolken, weil die war meinem Vater stocksauer, wochenlang dann hinterher.
Aber er war jetzt nicht so aktiv.
Überhaupt nicht, es war einfach totes Parteimitglied irgendwie so. Und dann haben sie einen Zettel an der Wohnung angebracht, aber das hat sich anscheinend herumgesprochen, dass die Wohnung nicht sehr attraktiv war. Also waren dann die einzigen, die da waren und sich diese... Die durfte, wie heißt man, die hat man beschlagnahmt damals. Ja, da mussten die raus und da sind andere Leute rein.
Aber dein Vater war ja eher so, der hat es ja immer auch im Krieg eher versucht, sich so gemütlich zu machen in
die
den Stellungen.
Durchzuwursteln.
Was hat der Radius repariert oder was war?
Requiriert.
Ja, wie er im Krieg war. Das war also ein besonders gefährlicher Posten.
Also der war jetzt nicht so an einer Karriere
überhaupt
da interessiert.
Nicht. Und sein Kriegstagebuch hat nur darauf bestanden, wo er überall im Krankenhaus war, bis er dann am Schluss im Elmar im Gebirge geendet ist, auch in einem Sanatorium. Und nach 14 Tagen Krieg...
Er war schon immer der Hypochonder, oder?
Er war magenkrank. Er war schwer magenkrank.
Ja.
Der Krieg hat sich eben auf den Magen geschlagen.
Ja. Aber also in deiner Familie, ich meine, habt ihr dann beide euch da einfach irgendwann angefangen dafür zu interessieren?
Bei uns war es so, dass mein Vater 1938, 1939 war der im Spanischen Bürgerkrieg bei der Legion Condor. Er hat es immer so erzählt, dass sie da gefragt worden sind und sie hatten nur eine Stunde Zeit, um sich zu entscheiden. Wahrscheinlich die meisten haben das als Ehre empfunden, dass sie überhaupt gefragt worden sind. Und er war ja auch sehr jung, wie alt war er denn da? 324. Mhm. Und es war ja auch so, dass die Leute früher nicht diese Urlaube hatten, keine fremden Länder gesehen haben. Die also wenigsten natürlich.
Es die war Abenteuerlust natürlich, sehr junge Männer.
Sehr jung. Ne? Es war eine Ehre, die Abenteuerlust.
Aber er war natürlich schon in diesem Gedankengut schon davor. Natürlich. Also ich meine, sonst wäre er ja nicht gefragt worden.
Ja, ja, ja. Und er hat also dann dazu gesagt und ist dann nach Spanien und hat von diesem Bürgerkrieg hat er relativ viel erzählt. Mhm. Und er hat auch vom Zweiten Weltkrieg, wie er in Rumänien war, hat er auch erzählt. Also da hat er verhältnismäßig viel erzählt. Von dem spanischen Bürgerkrieg hat er auch ein Fotoalbum gehabt und hat auch ein Tagebuch geführt. Mhm. Also das ist zwar dann erst sehr, sehr, sehr viel später zu mir gekommen, aber er hat viel erzählt. Und wir haben uns eigentlich mit diesen Erzählungen zunächst zufrieden gegeben. Mhm. Wir haben das nicht so sehr hinterfragt.
Ich wollte gerade sagen, die waren natürlich aus seiner Perspektive.
Das ist klar, das ist klar. Aber es waren schon auch
geschichtsgeglittert.
Ja, aber es waren schon auch scheußliche Sachen, wie zum Beispiel er war ja der Franco-Seite natürlich und die Republikaner, wie die auch mit den Nordafrikanern, die bei ihnen gekämpft haben, beziehungsweise gegen sie gekämpft haben, wie die mit denen umgesprungen sind, wie die sie schlecht behandelt haben. Also solche Sachen hat er alles erzählt und hat eben da auch die Fotos gehabt von abgeschossenen Flugzeugen und sowas alles. Das, für uns waren das halt Abenteuergeschichten und wie in den großen Zusammenhang. Das haben wir nicht so hinterfragt als Kinder.
Also das kam erst später.
Das kam erst später. Schon aus dem eigenen historischen Interesse, weil in der Schule haben wir eigentlich überhaupt nichts gehört von der Zeit.
Na, aber ich habe dann nach dieser Pseudoflucht da von Ostpreußen nach München, hat das Kriegsende noch in München miterlebt. Und ein sehr frühkindliches Erlebnis.
Noch eins nämlich, ja.
Auf dem Nachthof sitzend bei offenem Fenster mitten in der Stadt ein wahnsinniger Fliegerangriff. Da hat die ganze Stadt gebrannt und hat ununterbrochen gekracht, weil da mussten die Kinder nur schnell auf den Topf, bevor sie den Keller runter haben müssen. Mhm, ne? Und dann hinterher nach dem Krieg, wie wir dann da vor Kriegsende gelandet sind bei uns da, ich war immer mit meiner Großmutter der Erste, der im Bunker war. Und da sind halt dann immer die. Und Kriegsende war natürlich da, das habe ich auch miterlebt, wie die Amis bei uns plötzlich im Garten umeinander gekupft sind. Ne? Und unsere Familie ist aber mit einer mit der Einquartierung verschont worden. Meine Schwester hat Gott sei Dank gerade Masern gehabt. Und also lauter so Sachen und deswegen, also da habe ich schon ganz schöne Bilder noch so vom
genau, das heißt, du hast das noch ein bisschen stärker
noch,
als kleines Kind, diese Erlebnisse. Aber ich meine, als ihr dann auch so auf der Uni und so, ne, also das war ja auch diese Riesendiskussion in den 60ern, dass da natürlich noch Leute einfach in Positionen saßen, die auch...
Das wurde ziemlich unterm Tisch gehalten.
Ja, das hat man erst später erfahren. Ich habe das erst später erfahren.
Oder ich habe noch Offiziere und
stimmt, du warst ja bei der Bundeswehr.
Ich habe noch welche erlebt, die bei der Wehrmacht natürlich dabei waren.
Das muss man vielleicht kurz erläutern für die ZuhörerInnen, was das mit diesem Bundeswehr-Ding, du warst für 2 Jahre bei der Bundeswehr.
Ich habe mich gemeldet, weil ich wusste nicht, was ich werden sollte. Und mein Vater war inzwischen, der war vor dem Krieg schon Zivilangestellter bei der Wehrmacht. Ich bin auch bei der Besetzung von Prag gezeugt worden.
Ja, gut.
Und aber der ist dann wieder zur Bundeswehr gegangen als Zivilangestellter. Und der hat immer gesagt, ja geh doch, verpflichte dich doch, da kannst du studieren. Ja. Und dann, ich habe das Geringste genommen, das war 2 Jahre, wir waren dann so Neckermann-Offiziere waren wir dann.
Das hat sich so genannt.
Ja, da bin ich schon... Da bin ich ein paar Mal mit welchen zusammengerumpelt, die da so, ach, da reden wir nicht mehr
also
drüber.
Also wenn man dich jetzt heute kennen würde, würde man dich eher nicht bei der Bundeswehr vermuten.
Nein,
also
überhaupt.
Es war damals irgendwie eine pragmatische Entscheidung.
Verweigern war damals, das war sehr schwierig damals
hat's
noch.
Hat es aber schon gegeben.
Hat es schon gegeben, aber das war, die haben es wahnsinnig auseinandergenommen nach West-Berlin. Mhm. Und ich habe mir gedacht, und ich habe das erste Mal in meinem Leben Geld gesehen. Ich habe dann wirklich das war mein Grund. Deswegen war ich 2 Jahre dabei.
Mhm. Der Peter hat eine, wenn auch ganz kurze Phase gehabt, zu der Zeit, wir waren ja schon zusammen, und da hat er gesagt, er überlegt sich, ob er nicht Berufssoldat wird. Und dann habe ich gesagt, dann heirate ich dich nicht.
Nicht die Frau Offizier.
Ja, ich habe gesagt, dann heirate ich dich.
Das habe ich tatsächlich mal gesagt.
Ja.
Ist mir völlig unheimlich.
Das hast du verdrängt.
Papa, wie war denn das Essen bei der Bundeswehr?
Ja, ziemlich beschissen. Ich war durch meine Mutter damals schon sehr verwöhnt.
Sie hat dich auch sehr verwöhnt,
ja. Die hat mich sehr verwöhnt, ja. Wie es dann ging, ja alles besser. Mhm. Ne, und so weiter.
Also ich bin ja 2 Jahre jünger. Meine Erinnerungen an den Krieg sind also minimal. Ich kann mich an die Sirenen erinnern. Das war natürlich immer furchtbar laut, wenn dann Fliegeralarm war. Also
das hast du schon.
Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, aber das kommt natürlich davon, dass das auch nach dem Krieg noch vorhanden war. An den Häusern waren
die Pilze da.
Weiße Pfeile gemalt als Hinweis für die Luftschutzbunker. Und ich habe seit meiner frühen Kindheit eine unerklärbare, diffuse Angst, also Angst war es als Kind, später dann jetzt nur noch Abneigung gegen massive schwarze Stiefel.
Ehrlich?
Wenn du an schwarze Stiefel denke, ich kann
richtig Gänsehaut.
Ich kriege eine richtig Gänsehaut.
Ja,
ich habe aber kein Erlebnis vor meinem geistigen Auge.
Ganz tief.
Ich weiß es nicht, aber ich kriege sofort eine Gänsehaut.
Ja, dein Vater hat auch schwarze Stiefel angehabt.
Naja, im Krieg. Aber, also ich weiß es nicht. Also diese Abneigung gegen so massive, so Springerstiefel. Also die ist ganz tief in mir drin.
Offensichtlich. Ja. Lass doch mal einen Sprung machen. Was ich noch ganz, ganz spannend fand, weil da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass du das mal erzählt hast, dass es bei euch so ganz, und ich weiß nicht, ob das bei euch, glaube ich, ein bisschen weniger streng, dass es bei euch so um 12 musste das Essen auf dem Tisch stehen. Und ihr musstet immer beim Frühstück sitzen, auch als ihr dann schon älter wart, egal wie spät ihr ins Bett und so. Und du hast mir mal erzählt, dass es für dich das Aufregendste war, als ihr dann zusammengezogen seid, dass diese Regeln weggefallen sind. Also, dass man zu anderen Zeiten essen konnte. Und dass der Papa das natürlich auch nicht erwartet hat, dass um 12 das Essen auf dem Tisch steht.
Ja, das war so. Also, bei uns ging das war wahrscheinlich noch vom Militär. Also, egal wie spät wir ins Bett gekommen sind, wie wir dann schon abends ausgegangen sind, das hat keine Rolle gespielt. Um 9 wurde am Sonntag gefrühstückt und man war nicht gewaschen, angezogen und fix und fertig am Frühstückstisch. Mhm. Um 12 musste das Essen fertig sein. Ich habe ja noch 2 Schwestern. Jeden Sonntag war eine andere Schwester dran, mitzukochen und das zu lernen. Das Fürchterliche für uns war, dass mein Vater so um 10:45, 11:30 in die Küche kam, sich ein bisschen umgeschaut hat und dann immer gesagt hat, jetzt wird das Essen wieder nicht um 12 fertig.
Ehrlich?
Die Knödel sind ja immer noch nicht im Wasser. Oder was weiß ich, oder die Suppe die kocht ja noch gar nicht. Und meine Mutter jedes Mal begütigend, jetzt wart's nur ab, wir können um 12 essen. Und das hat mich so gestresst, dass Kochen für mich nie eine Option war. Ich habe das nie geliebt, Kochen.
Das ist vielleicht schon
ich habe zwei besondere Erlebnisse, eben sehr einschneidend, dass man nicht immer um 12 Mittag essen muss. Das war für mich undenkbar, dass man auch um 1 oder um 1:30 essen kann. Und das Zweite war, ich habe diesen billigen Himbeersaft so gern getrunken. Und das Zweite war...
Den man mit Wasser verdünnt.
Und das Zweite war, jetzt bin ich verheiratet, jetzt kann ich so viel Himbeersaft trinken, wie ich will.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Ja. Das heißt, ja, dein Verhältnis zum Kochen war da schon auch etwas
gestört.
Sehr strapaziert. Mhm. Sehr, vielleicht backe ich deshalb lieber.
Genau, also ich meine,
das heißt, so in meiner... Das wäre jetzt das erste Mal. Ja,
also so in meiner Kindheit ist mir so ein Gedächtnis geblieben. Die Mama hat mir das mal erzählt. Ja. Mhm. In meiner Kindheit warst du immer eher die Bäckerin, der Vater eher der Mittagessenskocher.
Mhm. Richtig.
Wie war es bei dir? Du bist ja wahrscheinlich, die Omi hat dich ja eher nicht kochen lassen daheim.
Überhaupt nicht. Du bist ja dann überhaupt auch erst keine Option, dass ich jemals in meinem Leben kochen würde. Das war unmöglich.
Ja, ja.
Aber eben, wie wir dann geheiratet haben, da war das eben auch so eingeführt, die Uta kocht und ich esse.
Mhm.
Und das hat immer so komisch geschmeckt, es war immer so lätschert, so. Es hat einfach irgendwie, es war auch nicht pikant, es war, und die Soßen waren so fad und alles mögliche. Und dann haben wir eben festgestellt, dass bei ihnen so gekocht werden musste, weil der Vater magenkrank ist.
Ach, der auch?
Ja, der war ja auch während des Krieges, der hat sich auch am Magen
zugezogen. Mein Vater hat während des Krieges ein ganz schlimmes Magengeschwür gehabt und hat dann
Wer weiß, vielleicht psychosomatisch, gell?
Es wurde ihm damals der halbe Magen entfernt.
Ach, den haben sie.
Es war eine ganz schwierige Operation.
Ja, Wahnsinn, damals schon.
So. Ja, und es war natürlich die Medizin im Lazarett nicht so...
Siehst mal, wie das alles verknüpft ist.
Er hat immer erzählt, dass er ein Glöckchen in die Hand gekriegt hat, weil er musste sich wach halten. Mhm. Sie haben irgendwie Angst gehabt, wenn er einschläft, wacht er nicht mehr auf. Und er hat ein Glöckchen gekriegt und er musste dann immer, wenn er so am Einschlafen war, läuten.
Ja,
dann kam sofort eine Schwester und hat ihn da irgendwie versorgt.
Mhm.
Und das war der Grund, weshalb bei uns so magenfreundlich gekocht wurde.
Mhm, ja,
also ich erinnere mich auch noch an Turbines Kost. Ja. Sie hat ja, als ich ein Kind war, auch für mich und meine Cousine gekocht. Ja. Und es war, ich fand es schon immer lecker, aber es war schon sehr mild,
sehr
immer
mild.
Alles.
War
es
war
immer
mild.
Erstaunlich. Das heißt, du hast dann einfach so ein bisschen das Ruder des Kochens in die Hand genommen, weil bei der Mama halt nie mehr
aus der Hand gegeben.
Er hat mir noch ein Kochbuch geschenkt.
Mhm.
Ein Standardwerk, ein gelb, in gelbe Folie eingebundenes Kochbuch.
Mhm.
Und, Grundrezepte.
Ja,
das berühmte Grundrezepte-Kochbuch.
Ja, ja. Aber ich war.
Hat auch nicht geholfen.
Ich war dann sehr froh, dass er das Kochen übernommen hat.
Ist das dann eigentlich euch so ausgegangen?
Ja, ich war
das. Das war aber genau jeder, wie er es wollte. Ne?
Und du hast ja auch mal als Hilfskoch wo gejobbt.
Ja, ich habe in der Wirtschaft einen Tagesbetrieb gemacht. Da habe ich so, es war nicht wild, es war ja keine große Wirtschaft, aber da war so einige, so 10, 15 Essen mittags, sind schon ausgegangen. Die haben sich immer gewundert, dass das so weiter war. Der andere Koch, der abends gekocht hat, das war ja...
Hast auch ein bisschen improvisiert, oder
was? der war ein bisschen geschädigt und das hat man immer ein bisschen aufmotzen mit. Der hat teilweise vorgekocht, ein bisschen aufmotzen müssen.
Der war als Koch nicht ganz so geeignet. Ich glaube, er hatte kaum einen Geschmackssinn.
Aha.
Ich kann mich noch erinnern, er hat zum Beispiel den Kartoffelsalat mit kandierten Kirschen verziert.
Aber schau, weil du das sagst, so aufgemotzt. Also ich komme ja immer wieder drauf zurück, womit ich ja quasi auch geprägt bin oder warum ich heute mache, was ich mache. Und es sind eben so ganz viele simple Prinzipien, die für dich und für mich vollkommen normal sind, aber eben für ganz viele Leute, die das halt nicht so daheim gelernt haben. Also zum Beispiel, dass man halt Sachen verfeinert, dass man was aufmotzt, dass man jetzt so wie ich heute diesen gekauften veganen Frischkäse, dass man dann halt Frühlingszwiebeln oder Schnittlauch reinmacht, vielleicht noch ein bisschen Olivenöl. Dass man irgendwelche Reste nutzt, um was das in die Suppe zu geben. Oder dass man ein fast leeres Glas Senf nimmt, um da noch ein Dressing drin zu machen für einen Salat. Das sind halt alles so Sachen, die ich so ganz automatisch gelernt habe. Und das muss ich schon sagen, dass du ja auch schon immer diese Improvisationslust und diese Experimentierfreude in der Küche hattest. Und das hast du mir natürlich von klein auf vermittelt.
Nie nach Kochrezept.
Und was, oder, genau, und manchmal, wenn ein Kochrezept die Basis war, nicht so genau gelesen. Was ich damit ja auch sagen will, also auch immer mal wieder auch Sachen extrem schief gegangen sind.
Absolut.
Aber erstens, manchmal, also auch die Erkenntnis, dass es dann doch auch essbar oder anders verwertbar immer noch irgendwie meistens war. Und dass sich auch was Gutes daraus entwickeln kann.
Ja, und vor allen Dingen, dass das ein ganzes Leben lang hält. Das muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe also jetzt vor einem halben Jahr wieder so völlig neue Konstellationen entdeckt, wo ich nie im Leben drauf gekommen wäre. Weil man wächst auf, dass beim Kochen gehört alles in der Schublade. Also das passt nur zu dem und das darf man nur dazu nehmen. Und wenn man da mal anfängt, da wild zu mischen, da gibt es die tollsten Errungenschaften.
Zum Beispiel, dass du Spargel jetzt immer brätst, statt ihn
zu kochen. Ne? Oder dass man, was habe ich zum Spargel, Bohnen dazu oder irgend sowas ähnliches. Also was man überhaupt nicht kennt, dass man das einfach ausprobiert. Und dann war natürlich noch eine Sache, ich wollte eigentlich einmal akademischer Maler werden. Und dann habe ich mir halt eingeredet, ich mache das Kunstwerk jeden Tag mittags. Ich mache jeden Tag Mittag ein Kunstwerk.
Ja, aber ich sehe das ja ganz ähnlich. Ich auch immer, wenn ich Leuten versuche zu erzählen, warum ich das jetzt beruflich mache, ich sage immer, ich kann sehr gut, ich tue mir leicht, einen kreativen Output zu erzeugen, ne? Also sehr irgendwas richtig. Kreativ zu schaffen. Und das habe ich mit Musik ausprobiert, das habe ich mit Malen auch ausprobiert, mit verschiedensten Dingen. Und jetzt sind halt Lebensmittel Werkzeug. Ne? Also ich finde...
Das Beste, was es gibt.
Und das, genau, weil das ist so was Unmittelbares einfach, was jeder Mensch ja irgendwie jeden Tag braucht. Man kann ja auch wahnsinnig anderen Leuten damit eine Freude machen. Und ich weiß, dass du, also auch früher und als ich noch kleiner war, es gab ja auch oft Abendessen bei uns zu Hause oder dass Freunde eingeladen wurden, bestimmte Gerichte, die dann immer wieder gekocht wurden. Also auch so diese Freude, auch für andere zu kochen, ist auch was Tolles. Und,
jetzt reicht mir mein liebes Weib.
Ja, jetzt wird nicht mehr so viel und auffällt, jetzt ist dir ein bisschen zu viel. Aber na, weißt du, was ich meine? Dass man, dass es eben, wie du sagst, dass es auch dir mit 80 immer noch nicht langweilig wird, weil man immer irgendwas Neues entdeckt.
Ich kann jetzt ab und zu noch die Uta überraschen.
Das ist tatsächlich so.
Und du hast also beim Kochen, du hast eine Palette, die geht über die ganze Welt.
Ja.
Also du kannst so wild mischen und Farbtöne machen.
Es kommt immer wieder irgendwas dazu.
Das ist das Traumhafteste, was es gibt.
Ja. Doch. Sauerkraut ist ja auch ein Riesenthema.
Bei den habe ich jetzt für einen Salat entdeckt.
Mischt Sauerkraut mit Salat, gell? Das wollte ich nur kurz erwähnen, auch als
kleine Inspiration. Das ist ein
Sauerkraut. Nicht jeder.
Nein, das mag nicht
eher. Meine Schwester mag es
nicht. Die mitleidet dich immer.
Die sagt immer,
musst du immer noch Salat mit Sauerkraut essen?
Aber sag Mama, was ist dein liebstes Gericht, das der Papa kocht? Oder ich meine, du musst natürlich jetzt sagen, ja, alles schmeckt gut, aber dann gibt es irgendwas, was du besonders gerne magst.
Was Einfaches.
Also, sehr gern mag ich seine Suppen. Also Kürbissuppe oder auch Spargelsuppe, also Suppen, die er kocht, die esse ich schon ganz besonders gern.
Und gute Salate auch immer, gell?
Gute Salate.
Schon als Kind auch immer gute Salate.
Gute Salate, wobei...
manchmal ist zu viel Sauerkraut drin.
Nein, zur Zeit, zur Zeit mischt er viele Zutaten, also gelbe Rüben, Rettich, Blattsalat, Kohl, Sauerkraut und Feldsalat manchmal. Und manchmal hätte ich gern nur einen Feldsalat. Oder nur ein Kopfsalat.
Ja, das musst du sagen, das hast du noch nie gesagt.
Ja,
jetzt kommt es raus. Ich denke immer, gut, dass es heißt.
Ja. Aber jetzt muss ich doch nochmal, also wir reden schon fast eine Stunde, muss ich doch nochmal ganz kurz auch auf die Backkünste eingehen. Weil das ist ja wirklich
unbedingt.
Auch beides, wo ich so profitiert habe, weil eben von dir dieses Improvisative und das Kochen aus dem, was da ist. Aber die Mama eben diese ganzen Familienrezepte, der Apfelstrudel, die Weihnachtsplätzchen, dann auch, das würde ich mir, glaube ich, auch echt mal wieder wünschen, Rohrnudeln.
Ja.
Dampfnudeln hast du auch gemacht, oder?
Ja. Ja.
Der Unterschied ist ja, Rohrnudeln werden ja im Rohr gebacken und Dampfnudeln werden im Topf gemacht. Da darf man zwischendrin nicht aufmachen, sonst fallen sie zusammen.
Richtig.
Also Mehlspeisen.
Ja. Mit Krustern.
Lecker, gell? Unten mit der Kruste, mit Zwetschgenfüllung.
Ja.
Zwetschgen-Dachi, auch ganz legendär. Marmeladen natürlich auch.
Der berühmte Apfelkuchen. Das ist mein Traum von der Oper.
Der Blechkuchen.
Apfelblechkuchen ist ein Traum.
Ja. Und was mich da eben auch schon als Kind so beeindruckt hat, dass das bei dir mal alles wahnsinnig akkurat und ordentlich ausgeschaut. Also auch die Plätzchen, ne? Gut, als Kind kann man das ja noch nicht so, aber das ist halt immer so wie gemalt. Also du hast da die Vanillekipferl schauen immer perfekt. Klar, eben, wenn man das dann einfach jahrzehntelang macht. Da gab es auch eine schöne Geschichte mit meiner Oma, mit deiner Mutter, die irgendwann im schon recht hohen Alter gesagt hat, sie hört jetzt auf, Weihnachtsplätzchen zu backen, weil eigentlich hat es ihr nie so richtig Spaß gemacht. Und sie hat es nur aus Pflichtbewusstsein jahrelang, also wirklich, wo längst schon die Kinder aus dem Haus waren. Ne?
Ja.
Deswegen sind die Kipferl nicht aufgekommen.
Also das finde ich auch so, wie soll ich sagen, also bin da auch so froh, dass ich das so gelernt habe.
Das waren halt einfach die Sachen, die ich mit Freude gemacht habe. Das war irgendwo so mein Bereich.
Zu Ostern immer
Hefezopf. Oder die
Ich assoziiere dich wahnsinnig mit Hefeteig.
Ja,
auch.
Und die Weihnachtsbäckerei und das Früchtebrot nach dem alten Familienrezept zum Beispiel.
Früchtebrot, ja.
Sehr also das sind so die
zufällig vegan auch.
Das ist einfach so mein Bereich gewesen, da hat mir auch niemand reingeredet und das macht mir heute noch Freude.
Das sind auch bestimmte Rezepte, manche habe ich ja sowieso übernommen, wie die Vanillekipferl oder den Apfelstrudel, diverse Strudel.
Ja.
Selbst
Spinatstrudel oder Kürbisstrudel
macht einen wunderbaren
Strudel. Also nicht nur jetzt süßen Strudel, sondern auch Gemüsestrudel mache ich.
Das ist ganz was Fans.
Was ist sowas, ich habe am Ende immer Fragen, die ich alle Gäste frage, die muss ich euch auch gleich noch fragen, aber vielleicht davor, was ist sowas, was ihr am liebsten von anderen gekocht bekommt? Weil es gibt ja auch Sachen, die man jetzt nicht so selber macht, sei es jetzt im Restaurant oder auch von vielleicht Freunden. Gibt es da irgendwas?
Oder von der Tochter.
Aber ich weiß ja auch, dass du zum Beispiel auch immer mit verschiedenen Freundinnen Marmeladen eingekocht hast, also auch so als soziales Miteinander.
Ja, das habe ich gerne.
Gibt es da irgendwas bei dir, was du immer irgendwo bestimmt bekommen hast von irgendwem?
Nein, ich weiß, da fällt mir spontan nichts ein. Oder? Fällt dir was ein?
Ich überlege es gerade.
Na.
Dann ist meine Frage, wisst ihr noch, was als Kind euer Lieblingsessen war?
Keine Ahnung. Was könnte das gewesen sein? Doch. Kartoffelbrei, Spinat und Spiegelei.
Das war auch mein Lieblingsessen als Kind.
Nein, als Kind habe ich Spinat nicht so arg gern gegessen.
Doch, ich schon.
Ich glaube, ich habe tatsächlich gern mal das Pariser Schnitzel, das meine Mutter immer gemacht
hat. Pariser Schnitzel?
Ja, mit dieser Ei, ohne Semmelbrösel oder so, nur mit Ei. Mhm. Das war natürlich sowas Besonderes und das habe ich schon immer sehr gern gegessen als Kind.
Habt ihr jetzt sowas wie ein Lieblingsessen oder ist es schwer, das einzugrenzen?
Das ist für mich ganz einfach. Ich esse am liebsten Apfelstrudel.
Ja, selber gemachten Apfelstrudel.
Auch anderen.
Auch anderen, ja.
Na, ich hätte, also wenn es ein Kuchen Liebling da ist, ist wirklich der Apfelkuchen. Der
Blechkuchen.
Der Apfelblechkuchen, ja. Das ist ein Gedicht.
Aber also, du isst schon auch gern Nudeln, gell?
Nudeln in jeder Form.
Und Pilze.
Hä?
Und Pilze dazu.
Und Pilze dazu.
Also vielleicht Nudeln mit Pilzen. Ah, stimmt, ja. Ich habe in meinem zweiten Buch habe ich dir ein Gericht gewidmet, ein Bandnudelgericht mit Pilzen.
Siehst du?
Zum Beispiel.
Ja, also Nudelgericht. Das bin ich auch erst später drauf gekommen. Warum wahrscheinlich? Weil mein Vater sein Studium abbrechen musste, weil sein Vater wieder Konkurs gegangen ist und da ist er jahrelang als Nudelvertreter gegangen.
Ah, ja.
Das habe ich
bei seinem Nudeln im Blut.
Das habe ich.
Also was bei uns alles in der Familie.
Das habe ich bei seinem Begräbnis erfahren.
Und was natürlich auch lustig ist, dein Mädchenname ist ja Deeg und das heißt ja auf Niederländisch Teig.
Ist schon
also
lustig.
Die Assoziation
ehrlich,
mit dem
das wusste ich gar nicht.
Das ist ja, aber es ist lustig.
Ja, ehrlich.
Doch, das weiß ich, weil muss ich von euch wissen.
Vielleicht habe ich es mal gewusst. Ja, es ist
das hast du mir noch nie gesagt.
Da tun sich Sachen auf.
Da tun
auf.
Sich Welten auf.
Was für eine Frucht wärt ihr, wenn ihr eine Frucht wärt?
Ein Pfirsich.
Ja?
Mhm. Eine Frucht, oh, das ist schwierig. Na, eher ein Apfel.
Ich könnte auch eine Erdbeere sein.
Ah ja. Der Apfel kommt häufig als Antwort. Aber Äpfel
ja,
sind auch
Apfel,
super.
Apfel
so
esse ich eigentlich so mit am liebsten.
Ja.
Aber gescheite Orange, ne?
Also, ja,
Orange wäre auch nicht schlecht.
Ja. Habt ihr sowas wie ein Lebensmotto oder einen Leitsatz? Habt ihr sowas? Wenn nicht, dann ist es auch
wurscht.
Ja, ich möchte... Ich muss jetzt schauen, wie ich es am besten in Worte fasse. Also ich möchte, also während meiner beruflichen Zeit war es einfach so, ich wollte einfach, dass sich alle Lehrer, Lehrerinnen, Kinder in meinem Umkreis wohlfühlen. Und das möchte ich auch eigentlich so für alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass wenn die... Ich möchte alles dafür tun, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie mich treffen.
Das ist schön. Das ist ja auch, oder ich habe das, glaube ich, in einer anderen Form schon mal bei einem Gast gehabt, so dieses, wie man in Erinnerung bleibt bei Menschen. Mhm. Das geht ja auch so ein bisschen
ja, in die Richtung. Ja, das geht ein bisschen in die Richtung. Also ja. Das ist so, was ich...
Ich habe irgendwo einen wunderbaren Spruch, der fällt mir jetzt natürlich wieder nicht ein. Ah.
Können wir nachtragen.
Kann man nachfragen. Also ich also so richtig einen Wert schon.
Nein, das war einfach auch so der Anspruch, den ich
klar, gehabt
habe für meine
so
Schule,
Menschen
wenn man mit so vielen Menschen zu tun hat.
Kindern, was natürlich
ja,
auch so prägend
ja, es war und es war, glaube ich, zum großen Teil dann auch so, dass
das
sie sich
auch
bei mir wohlgefühlt haben.
Na, was man da so, was ich habe, was steht auch auf der Visitenkarte, das ist einfach Zeit lassen.
Zeit
lassen, das
ein
ist ein Spruch, das
Zeit.
Ist mir so. Das war mal eine Grußformel, gell, am Rand von München irgendwie vor 150 Jahren, so ungefähr. Da hat man sich gegrüßt mit Zeit lassen.
Sehr gut,
das
da könnten sich, finde ich, sehr, ein sehr schönes Schlusswort, da könnte man sich heutzutage viel davon abschneiden.
Absolut.
Weil
absolut,
sehr ohne Grund
absolut.
Vieles immer viel zu schnell gehen muss.
Ja. Es gibt immer viel
einen Unterschied.
Zu schnell.
Und im letzten Jahr hat man gemerkt, dass es überhaupt keinen Unterschied
nein,
macht.
Ist
oft
nicht
auch
so.
Ja. Ja, du, euch vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Und jetzt essen wir noch den Rest von den Apfelmandelschnecken, würde ich sagen.
Die auch sehr gut sind.
Die gekauft sind, aber auch sehr gut.
Hervorragend, ja.
Und ja, vielen Dank. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über Bewertungen, über Feedback. Und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund. esst's, was Gescheit's.